Er dirigiere nur, wenn die Tiefkühltruhe nachgefüllt werden müsse. Das sagte jedenfalls Herbert von Karajan über seinen ebenso berühmten Dirigentenkollegen Carlos Kleiber. Kleiber hat sich am Pult so rar gemacht, dass mancher schon glaubte, das Musizieren bereite ihm eben doch kein so großes Vergnügen. Dennoch, oder gerade weil er so wenige Konzerte gab, von denen es auch nur ein paar Tonaufnahmen gibt, wurde er zur Legende. Jetzt ist eine neue Biografie des Dirigenten erschienen. Geschrieben hat sie Alexander Werner und ganz nüchtern Carlos Kleiber, eine Biografie genannt. Im Studio ist unser Musikredakteur Gerald Felber und der hat das Buch gelesen. Herr Felber, gibt der nüchterne Titel auch gleich den Ton des Buches vor?
Ja, das stimmt schon in gewisser Weise. Kleine Korrektur, es ist keine neue, es ist eigentlich überhaupt die erste. Zumindest in deutscher Sprache, es gibt wohl in Japan schon was. Alles das hat nicht diesen Umfang. Im Deutschen gab es einen kleinen Essay von Jens Malte Fischer, 90 Seiten. Das Buch jetzt hat fast 600, also da sieht man die Dimension. Und was Ihre Frage inhaltlich betrifft, das Nüchterne. Nüchtern würde ich es nicht nennen, weil die Person einfach nicht nüchtern ist. Man kann über Kleiber letztlich nicht nüchtern reden, nicht nüchtern schreiben. Das ist auch hier nicht passiert, aber es hält sich sehr eng ans Faktologische, ans Belegbare, zumindest ans Zitierte. Ich habe den Eindruck, es gibt jedenfalls keine Andeutungen in anderer Richtung in dem Buch, dass Alexander Werner den Dirigenten auch selbst gar nicht mehr getroffen hat, nicht selbst mit ihm reden konnte. Und so hat er sich an das Umfeld gehalten und da hat er allerdings erstaunlich viele Funde gemacht.
Was denn
bei Leuten, die mit Kleiber zu tun hatten, die alle durch ihn irgendwie aufgeregt worden sind. Manchmal auch im kritischen, im durchaus negativen Sinne, weil er andere Künstler, vor allem Partner, mit denen er eigentlich arbeiten musste, ungeheuer fertig machen konnte. Das ist ja sozusagen die Krux des Dirigenten von vornherein. Er kann niemals nur auf sich selbst bauen. Er braucht immer andere, die mitziehen. Und ich glaube, darin liegt auch ein wesentliches Grundproblem Kleibers. Und das erklärt einen Teil dieses Mysteriums, das er eigentlich mit den Jahren immer, immer schwerer ans Pult zu bekommen war.
Mhm. Erklärt das auch, dass Kleiber diesen Kultstatus erreicht hat? Denn berühmt waren ja auch andere Dirigenten und die haben nicht so diese Aura um sich.
Naja, man muss sich das mal überlegen. Karajan zum Beispiel, das war so ungefähr die gleiche Periode. Mhm. Karajan ist ein bisschen älter, aber sie haben zu guten Teilen parallel dirigiert, sich auch gegenseitig geschätzt. Von Karajan haben wir, ich denke mal, hunderte Aufnahmen. Gute und schlechte und, aber der Mann hat kein Geheimnis, ne? Das ist so. Kleiber hat zum Beispiel Oper, und das war seine eigentliche Domäne, gibt es ganze 4 Gesamteinspielungen. Also das kann man sich wirklich merken, nicht? Tristan, Freischütz, Traviata, Fledermaus und aus die Maus, beziehungsweise aus der Kleiber. Mehr ist nicht da. Obwohl er bei jedem Opernabend, er hatte ein ganz enges Repertoire, aber doch ein bisschen breiter als nur diese 4 Stücke, sozusagen von einer gewissen Zeit an, von Anfang der 70er an, das Publikum fanatisiert hat. Durchaus auch gespalten, aber in jedem Falle immer sozusagen vulkanisch erregt hat. Das übertrug sich von ihm auf die Menschen, die ihm zuhören.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, man musste Kleiber ans Dirigentenpult geradezu prügeln. Warum war das so?
Na, das gibt, also da hätten tiefen Psychologen lange zu arbeiten. Es hat möglicherweise oder wahrscheinlicherweise zum einen was mit der Rolle des Vaters zu tun. Erich Kleiber, der ja selbst schon eine Dirigentenlegende anderer Art war in den Vorkriegsjahren und dann noch so bis Mitte der 50er, als er gestorben ist. Das war eine Hypothek und eine Last, die der Junge sozusagen auch noch als Junge mit sich schleppte, als er schon 60 und 70 war. Und dann waren es diese ungeheuren Ansprüche. Er wollte das Optimale, er wollte sozusagen die Substanz, den Kern des Werkes. Und er hat sich selbst immer wohl im Vergleich zu seinen Kollegen nicht als schlechter Dirigent gefühlt. Also da hat er auch kokettiert und Komplexe vorgespielt, die er in Wirklichkeit nicht hatte. Aber er hatte immer den Eindruck, es kommt letztlich eben doch nicht das heraus, was ich will. Und das hat also sozusagen eine Art von potenziertem Lampenfieber hervorgebracht bei ihm. Jeder Künstler hat es ja mehr oder minder. Also zu regelrechten Krämpfen, Frostzuständen, Schüttelzuständen vor den Auftritten geführt hat, die dann, wenn er am Pult stand und wenn die Dinge liefen, in der Regel trotzdem hervorragend liefen, nicht?
Dieser Hang zur Perfektion, hat der auch damit zu tun, wie er manchmal Künstlerkollegen behandelt hat?
Na, er hat sich zu guten Teilen einfach nicht Entschuldigung, den Usancen auch des modernen Kulturbetriebs fügen wollen. Zum Beispiel, dass man mit anderen Musikern probt, als sie dann in der Aufführung sitzen. Das geht natürlich bei solchen Ansprüchen nicht. Und da es immer mehr in die Richtung gegangen ist, hat er sich dann auch, das ist in gewisser Weise logisch, immer mehr zurückgezogen. Dass er also manche Sänger zum Beispiel, die er nun auf der Opernbühne unbedingt brauchte als Partner, dass er die einfach fertig gemacht hat, wenn sie seinen Vorstellungen nicht entsprachen oder wenn sie mal in schlechter Tagesform waren. Das ist bekannt. Er hat es dann allerdings auch fertiggebracht, das sozusagen als momentane Ausraster oft einzusehen, dann zu den Leuten hinzugehen, sich zu entschuldigen und ganz fröhlich zu sein und es dann eben doch wieder hinzubekommen. Aber es war immer ein Balanceakt, eine Gratwanderung und jeder künstlerische Betriebsdirektor, jeder Intendant hatte also Zustände, wenn er mit Kleiber arbeiten musste und trotzdem wollten sie es alle.
Nun hat dieses Buch 600 Seiten. Was steht denn da alles drin und was fehlt Ihnen in dieser ersten deutschen Biografie?
Es steht eine relativ gute, relativ kompakte, wirklich ausführliche Chronologie des Kleiberschen Werdegangs von den Kindheitsjahren bis zu seinem Tod, wobei natürlich die späteren Jahre etwas besser ausgeleuchtet sind, weil da einfach mehr Zeitzeugen da sind. Es gibt Kritiken, vielleicht manchmal zu viele bei den frühen Aufführungen. Da weiß man also, dass im deutschen Bildungsbürgerfeuilleton auch nicht allzu viel verloren gegangen ist, wenn es heute solche Kritiken nicht mehr gibt. Was fehlt, ist sozusagen ein bisschen das Romanhafte, nicht? Also die Art, wie zum Beispiel Joachim Fest seine Biografien anlegt oder wenn wir mal einen Klassiker nehmen, Stefan Zweig. Die wird man hier nicht finden, sondern der Autor tritt ganz dahinter zurück. Er hält sich wirklich an das, was er verifizieren kann oder wo er Aussagen hat. Und als Grundlage für Weiteres, vielleicht auch für Weiteres von Alexander Werner selbst, finde ich das schon mal ganz gut.
Gerald Felber über Alexander Werners Buch Carlos Kleiber, eine Biografie. Erschienen ist die Biografie bei Schott, hat 589 Seiten und kostet 29,95 Euro. Die Rezensionen können Sie wie immer nachhören und nachlesen www.deradio.de.